Liebe Zuhörer unseres Radios, es ist für mich eine Freude und eine Ehre, Ihnen auch das Wort Gottes an dieser Stelle, das uns der Papst aufschließt, vermitteln zu dürfen. Heute haben wir bei den Ausführungen, das werden Sie gleich sehen, wird so ein Paradebeispiel, dass das, was der Papst uns hier gibt, so konzentriert ist, dass man es wirklich meditieren und auslegen muss. Gestern hatten wir einen Ausflug mit den Senioren in meiner Pfarrei, haben eine Keramikwerkstatt in Altstetten bei Sonthofen besucht. Und mir fiel dabei ein, dass wir hier auch jetzt gerade an dem Ort, wo ich mich befinde, wo das Medienhaus gebaut wurde, beim Aushub der Grube Ton entdeckt haben. Den haben wir zu jemand gebracht, der professionell damit umgeht. Und hat er gesagt, da ist so viel, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Stoff, Kalium oder Calcium drin, das ist so hoch konzentriert, den muss man verdünnen. Also mindestens 1:10 mischen, sonst zerreißt er in jedes Gefäß beim Brennen. Und so kommt es mir fast vor, das kam jetzt in den Sinn beim Papstbuch, dass wir sind einfach gewohnt, schnell Informationen reinzuziehen. Das bringt die Mediengesellschaft, die Informationsgesellschaft so mit sich. Wir müssen es vielleicht wieder lernen, hier uns zu entschleunigen oder vielleicht im Urlaub mal ein paar hundert Seiten, einen Roman oder was durchzulesen. Wir müssen da, wenn Sie mit diesem Buch des Papstes zu tun haben, einen ganz anderen inneren Zugang bekommen. Aber das möchte ich Ihnen jetzt mal konkret auch zeigen. Es geht um das Thema Leben beim Johannesevangelium. Da heißt es, das eigentliche Leben, das auch in dieser Zeit gelebt werden kann und dann durch den physischen Tod nicht mehr angefochten wird, beginnt jetzt. Und das ist das Entscheidende. Präsentische Eschatologie nennt man das mit einem Fachausdruck. Also Eschatologie, das heißt die Wirklichkeiten der Ewigkeit. Das, was uns dort geschenkt wird, dieses Leben beginnt jetzt. Bei den Auferstehungsberichten, lesen Sie die bitte einmal nach bei den Evangelisten, wird kein einziges Mal auf das Jenseits verwiesen. Wir denken immer bei Auferstehung sofort ja an ewiges Leben, verklärter Leib und die Herrlichkeit bei Gott. Der Blick ist immer auf diese Erde zunächst gerichtet. Hier beginnt das ewige Leben, hier und heute. Darum geht es, so der Papst wörtlich, jetzt schon das Leben, das wirkliche Leben zu ergreifen, das durch nichts und niemand zerstört werden kann. Das ist genau das Ziel auch der Esoterik, durch Meditation, durch Versenkung, bestimmte Übungen, durch Erkenntnis, durch Mantras oder was auch immer, dieses Leben zu finden. Und die Christen sagen, das existiert schon. Und zwar Leben in Fülle und nicht nur einfach ein bisschen überleben oder vegetieren oder mit dem Leben so dahinschlendern. Sehr deutlich erscheint diese Bedeutung vom ewigen Leben im Kapitel über die Auferweckung des Lazarus. Er zitiert aus Johannes 11, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, jeder, der jetzt lebt, wird auf ewig nicht sterben. Dann Johannes 14,19, ich lebe und ihr werdet leben, sagt Jesus beim Abendmahl zu seinen Jüngern und zeigt damit noch einmal, dass es für den Jünger Jesu kennzeichnet ist, dass er lebt. Dass er also über das bloße Dasein hinaus das eigentliche, kursiv geschrieben, Leben hat, nachdem alle auf der Suche sind, er hat es gefunden und ergriffen. Dann wieder ein Satz, den man meditieren und sich reinziehen muss, möchte ich fast sagen. Die frühe Christenheit hat sich von solchen Texten ja einfach nur als die Lebenden bezeichnet. Das war der Ausdruck für die Christen. Heu zontes, griechisch. Sie waren die Lebenden. Wäre das irgendwie ganz seltsam, wenn man heute sagen würde, liebe Lebende und Lebenden, so statt Christ und Christen. Aber damals hat man die Christen als die Lebenden bezeichnet. Sie hatten gefunden, was alle suchen, das Leben selbst, das volle und daher unzerstörbare Leben. Aber wie kommt man dazu? Das hohe priesterliche Gebet gibt eine vielleicht überraschende, aber im Kontext des biblischen Denkens schon angelegte Antwort. Das ewige Leben findet der Mensch durch Erkenntnis. Das ist natürlich jetzt auch wieder in der Esoterik angesiedelt. Sie merken also, wie uns die ganzen christlichen Wahrheiten, möchte fast sagen, geradezu entrissen werden. Gnosis, Erkenntnis. Was wird erkannt? Wobei der alttestamentliche Begriff von Erkennen vorausgesetzt wird. Erkennen schafft Gemeinschaft, ist Einssein mit dem Erkannten. Aber natürlich ist nicht irgendwelche Erkenntnis der Schlüssel zum Leben, sondern dich, den einzig wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das ist die richtige Erkenntnis. In Christus, so der griechische Text, ist das Pleroma, die ganze Fülle, die Länge, Breite, Höhe und Tiefe, die wir brauchen, also unauslotbare Weite, in welcher Himmelsrichtung auch immer, ist in Christus enthalten. Die Mystiker sagen, es gibt keinen Weg der Meditation, der an Christus vorbeigeht, auf den höchsten Stufen. Es ist immer auf Christus bezogen. In ihm ist die ganze Fülle enthalten. Sie suchen also, müssen also das finden in der Beziehung zu einer Person, zu unserem Herrn Jesus Christus. Dort ist die wahre Erkenntnis. Er hat uns gesagt, wie der Vater ist und wie wir ihn zu verehren haben. Der Papst schreibt, dies ist eine Art Kurzformel des Glaubens, in der der wesentliche Gehalt der Entscheidung zum Christsein sichtbar wird. Die Erkenntnis, die uns der Glaube schenkt. Das heißt, Erkenntnis meint auch zu erkennen, worauf es ankommt im Leben, was wichtig ist, was Sünde ist, was mich von Gott trennt. All diese Dinge, das ist Erkenntnis und nicht irgendwas esoterisches Mistzeug. Entschuldigung, wenn ich so deutlich formuliere. Der Christ glaubt nicht vielerlei, er glaubt letztlich ganz einfach an Gott, daran, dass es nur einen einzigen wirklichen Gott gibt. Dieser Gott wird ihm zugänglich in seinem Gesandten, Jesus Christus. In der Begegnung mit ihm geschieht jene Erkenntnis Gottes, die zur Gemeinschaft und damit zum Leben wird. In der Doppelform Gott und sein Gesandter kann man nachklingen hören, was besonders in den Gottesworten im Exodusbuch immer wieder vorkommt. Sie sollen an mich, an Gott glauben und an Mose, den Gesandten. Gott zeigt sein Angesicht im Gesandten endgültig in seinem Sohn. Das heißt, in der Beziehung zu Jesus Christus ist alles enthalten. Jegliche Heilung von ihren Wunden, jegliche Heilung von den Narben, die ihnen im Leben geschlagen worden sind. Jegliche Befreiung, jegliche Macht gegen die Mächte der Finsternis. Heilung, Befreiung, Erlösung und vor allem eine übersprudelnde Freude. Ihr werdet in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit erfüllter Freude jubeln. Ein tiefer Grundakkord der Freude, auch im größten Leid. Das ist das Ziel, das wir, Meister Eckhart sagt es, dass wir jetzt schon in diesem Leben in diese Ruhe eingehen, mitten in den Stürmen des Lebens. Das ist das höchste Ziel, dass wir somit den Himmel, denn er ist ja der ewige Friede, vorwegnehmen. Ewiges Leben ist also ein Beziehungsereignis. Der Mensch hat es nicht aus sich selbst für sich allein genommen. Durch die Beziehung zu dem, der das Leben selbst ist, wird auch er ein Lebender. Zu diesen zutiefst biblischen Gedanken kann man Vorstufen bei Platon finden, der sehr unterschiedliche Überlieferungen und Reflexionen zum Thema Unsterblichkeit in sein Werk aufgenommen hat. So gibt es auch bei ihm, bei diesem großen griechischen Denker, hat einige Jahrhunderte vor Christus gelebt, die Vorstellung, der Mensch könne unsterblich werden, dadurch, dass er sich mit dem Unsterblichen verbindet. Je mehr er Wahrheit in sich aufnimmt, sich der Wahrheit verbindet und ihr anhängt, desto mehr ist er auf das bezogen und von dem erfüllt, was nicht zerstört werden kann. Soweit er sich sozusagen selber an die Wahrheit anhängt, soweit er getragen wird durch das, was bleibt, darf er des Lebens nach dem Tod eines heilvollen Lebens sicher sein. Was hier bei den Philosophen tastend gesucht wird, erscheint in Jesu Wort in großartiger Eindeutigkeit. Der Mensch hat das Leben gefunden, wenn er sich an den anhängt, der selbst das Leben ist. Es kann nicht mehr zerstört werden. Der Tod kann ihn aus der Biosphäre wegnehmen, aber das über sie hinausreichende Leben, das wirkliche Leben, unsere Jugendlichen würden sagen, das pralle Leben, das bleibt. In dieses Leben, das Johannes im Unterschied zum Bios Zoe nennt, also das ist wieder der griechische Sprache einfach schärfer als die deutsche. Bios, Biologie kommt davon her, ist einfach das vegetierende Leben, einfach das, was zum Leben hinzugehört, das Atmen, das Essen, sich fortpflanzen. Aber in der Bibel gibt es das andere, den anderen Ausdruck Zoe. Das ist dieses Leben, von dem Johannes schreibt. Ein anderer Ausdruck für Leben. Dieses Leben, da muss er hineinleben. Die Beziehung zu Gott in Jesus Christus, sie gibt jenes Leben, das kein Tod mehr zu nehmen vermag. Soweit einmal jetzt diese Ausführung. Also Sie merken, da ist unglaublich viel enthalten. Übrigens können Sie alle Ansprachen des Papstes, es ist wirklich so, dass er uns hier gewissermaßen ein Erbe auch hinterlassen hat. Wer weiß, ob er nochmal nach Deutschland kommt, bei unserem CD-Dienst beziehen. Viele haben gesagt, das muss man nochmals anhören. Bestimmte Reden sind so tief, das muss man nochmals auch in einer ruhigen Stunde auf sich wirken lassen. Machen Sie das. Die Exerzitien mit Pastor Peter Mayer haben wie eine Bombe eingeschlagen. Wir haben unglaubliche Bestellungen jetzt im CD-Dienst. Auch da bestellen Sie sich das. Und hören Sie es vielleicht immer wieder auch so einzelne Vorträge an, damit Sie es nicht überhören, sondern in der ganzen Tiefe sich auswirken lassen. Wir sind jetzt im Missionsmonat Oktober. das Radio ist in einer Wendezeit angelangt. Wir müssen wirklich jetzt auch jeder Einzelne für sich, nachdem wir unser Hauptziel erreicht haben, dass Radio Horeb zumindest in der Hälfte unseres Landes überall leicht empfangbar ist, uns entsprechend auch bemühen. Deshalb habe ich Adelheid gebeten, am Morgen nach dem Rosenkranz drei Vaterunser, gegrüßet seist du Maria und Ave Maria, zur kleinen Therese von Lisieux zu beten. Sie ist die Hauptpatronin der Mission. Im ersten betet man, sie hat ja gesagt, dass sie, wenn sie im Himmel ist, den himmlischen Vater bitten wird, dass er jetzt ihren Willen erfüllt, genauso wie sie seinen Willen auf Erden erfüllt hat. Ziemlich verwegen, aber das ist die Verwegenheit der Heiligen. Dann beim Sohn, beim Gebet an den Sohn, sie hat ja gesagt, sie wird im Himmel jetzt nicht einfach die Füße von sich strecken und sich ausruhen, sondern sie wird im Himmel für uns tätig sein und zum Gebet zum Heiligen Geist, dass sie den Rosenregen, den Gnadenregen auf uns herabflehen wird. Also beten Sie in diesem Sinn auch drei Vater unser, drei gegrüßet seist du Maria, drei Ave, drei Ehre sei dem Vater, um die Erweckung einer missionarischen Gesinnung bei Ihnen und unseren Zuhörern. Jetzt ist die Zeit des Aufbruchs gekommen. Jetzt müssen wir handeln und jetzt müssen die Geräte und das Volk. Wir dürfen hier nicht untätig und träge sein. Bitte helfen Sie jetzt mit und seien Sie auch großzügig. Es kann doch wirklich jetzt kein großes Opfer sein, die 40, 50 Euro aufzubringen und dann vielleicht an der Verwandtschaft oder so mal zu schauen, wer es empfangen kann und dass Sie denen so ein Gerät schenken. Eine Bitte an Sie. Es segne, heile und behüte Sie der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.